Ja, Ronald hat es vorhin schon angesprochen, Shavuot, das Fest der Wochen, der Abschluss der Getreideernte im alten Israel, wo jedermann im Heiligtum erscheinen sollte. Ja, wir sind heute wieder recht viele. Dort war es vorgeschrieben, Opfer darzubringen, und dazu gab es noch ein Dankopfer, was jeder festlegen konnte, entsprechend dem Ertrag der Ernte als Dank für Gott. Und dazu gab es eine Festversammlung und ein Fest der ganzen Familie mit allen Arbeitern am Hof oder Gästen, und die Witwen und Waisen sollten auch zusammen fröhlich feiern, denn das Volk Israel war in Ägypten versklavt. Gott hat sich erbarmt und sie befreit. Das Pfingstfest nach Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Jesu gibt Gott seinen Geist in die Gemeinde. Im Heiligen Geist ist Gott in seiner Gemeinde bis heute gegenwärtig. Im Heiligen Geist ist Gott unter uns gegenwärtig. Das feiern wir am Pfingstfest. Mein heutiges Thema, das stand schon fest, als ich von dem Termin noch gar nichts wusste. Und jetzt habe ich, wie kommt man von dem einen zum anderen? Ich bin dann auf Johannes 7 gestoßen. Das ist also bloß so eine Überleitung. Dort geht es auch um ein Fest, um das Laubhüttenfest. Ab Vers 37, ich lese: Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Laubhüttenfests, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Innern fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, also zumindest so wie ich es verstanden habe, hier diesen Vers 38 und 39. Also glaube an Jesus, erhalte Gottes Geist. Gottes Geist wird in dir übersprudeln zum Segen für andere. So ein Quell lebendigen Wassers, das bleibt nicht drin, das geht nach außen. Glaube ist die Antwort auf das Rufen Gottes. Ja, in Johannes 7, Vers 65 steht, dass der Herr gesagt hat: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Aber der Mensch bleibt verantwortlich, ob er glaubt oder nicht. Unser Thema heute, der Glaube. Was ist Glauben? Facetten des Glaubens. Welche Auswirkungen hat Glauben? Und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, ich glaube, man könnte eine ganze Woche drüber sprechen. Das sind heute also nur ein einzelner Schwerpunkt eigentlich von dem breiten Thema Glauben. Und ich fand es interessant, dass wir in den letzten Wochen schon Verschiedenes gehört haben zum Thema Glauben, zum Glauben des Petrus, als er auf dem Wasser ging, und zum Glauben des Betenden, der auch arbeitet, haben wir letzte Woche erst gehört. Ja, ich möchte lesen aus Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, das ist etwas so formuliert, dass man bisschen drüber nachdenken muss, um zu verstehen, was vielleicht gemeint sein könnte. Ich habe es für mich so zusammengefasst oder verstehe es so, also zwei Teile dieser Vers. Gottes Versprechen werden in meinem Leben Realität. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Gottes Versprechen, Gottes Verheißungen werden in meinem Leben Realität. Und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, das ist auch so schwierig von den Worten her. Vielleicht möchte ich vorschlagen, es so zu verstehen, dass Gottes unsichtbare Welt überführt mich. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Biblischer Glaube ist nicht. Wir möchten es etwas abgrenzen zu dem, was uns vielleicht so im Alltag als Glaube begegnet, ist nicht, dass ich etwas für möglich halte. Ich glaube, morgen regnet es. Das ist dieser Glaube nicht, um den es hier in Hebräer geht. Und Glaube ist auch nicht das Gegenteil von Wissen. Die alten Germanen glaubten, dass Blitze entstehen, wenn Donner seinen Hammer schwingt. Thor seinen Hammer schwingt. Und heute wissen wir das besser, dass das also elektrische Entladungen sind und die Geräusche verursachen. Um diesen Glauben geht es also auch nicht. Glaube also nicht etwas für möglich halten, nicht das Gegenteil von Wissen. Glaube ist auch nicht so eine Überzeugung im Kopf, die einfach so da ist. Das liegt uns vielleicht näher, wenn wir ehrlich mit uns sind. Aber das ist nicht, was Bibel mit Glauben meint. Ich dachte so, auf jeder Zigarettenschachtel steht drauf, Rauchen schadet ihrer Gesundheit. Aber was nützt das, wenn es keine Folgen hat? In der Bibel steht zu diesem Thema der Jakobusbrief. Und Glaube ist auch nicht alternativlos. Das ist interessant und liegt im Wesen Gottes, dass er auch immer die Alternative schafft, glauben oder nicht glauben. Wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, wäre auch kein Glaube da. Schon im Garten Eden pflanzte Gott einen Baum zur Prüfung, ob die beiden ersten Menschen glauben würden oder nicht. Wie ist Glaube in meinem Alltag? Ich möchte behaupten, und habe herausgefunden, dass Glaube eigentlich gar nicht so fremd ist. Ja, wir haben vielleicht in der Schule oder so in der Zeitung, im Radio, dann wird so Glaube dem Wissen entgegengesetzt. Und ja, Glaube ist das eine und Wissenschaft ist das andere. Und heute, ich hatte mal mit jemand gesprochen bei mir aus dem beruflichen Umfeld und unser Gespräch fiel auseinander, als mein Gegenüber sagte, ja, ich habe eine wissenschaftliche Weltanschauung. Dann war für mich dann nichts mehr zu sagen an dieser Stelle. Aber Glaube ist im Alltag allgegenwärtig. Ich vertraue den Bremsen meines Autos. Ich vertraue dem Busfahrer, der mich mitnimmt. Glaube ist im Alltag unerlässlich oder zumindest hilfreich. Ich vertraue meinem Discounter mit den Lebensmitteln, die ich dort kaufe. Oder ich vertraue meinem Biobauern, wo ich es abhole. Ich vertraue meiner Apotheke, dass die Medikamente wirklich das drin ist, was draufsteht. Ich vertraue meinem Gastwirt. Oder wir kennen Geschichten, wo man mal bei einer Feier vielleicht jemand rausgegangen ist und dann hat man was ins Glas geschüttet. Vertraue ich meinen Freunden, die dort am Tisch sitzen, wenn ich nicht da bin, dass das Glas oder ich werde Vorkehrungen treffen. Vertrauen bestimmt mein Handeln. Der Glaube, was ich glaube, bestimmt mein Handeln. Und das nicht bloß im biblischen Sinne, sondern jeden Tag neu. Ich denke wieder an die Getränke. Also letztens ich weiß gar nicht, zu unserer Feier war ich also im Getränkemarkt und habe dort Getränke gekauft, ja, und da gibt es also nicht bloß Saft, gibt es auch Bier und Zigaretten, und ich staune jedes Mal, dass die Leute dort so scharf sind auf die Lottoscheine. Ja, und also ohne Lottoschein geht da von den Kunden dann kaum einer wieder weg. Und ganz schlecht, wenn das vielleicht mal nicht klappt, die Maschine kaputt ist oder so. Ja, für diese Leute, die dort Zigaretten und Bier kaufen, die Lottoscheine. Ich habe mich gefragt, der Gründer der Audi-Werke AG Zwickau, der hieß August Horsch, ob der wohl Lotto gespielt hat. Können wir uns das vorstellen? Ist der August Horsch, ob der Lotto gespielt hat? Oder vielleicht Nelson Mandela, ob der wohl Lotto gespielt hat? Oder George Soros, dieser Finanzspekulant, ob der wohl Lotto gespielt hat? Der Glaube ist also nicht bloß so ein Wissen im Kopf, er bestimmt mein Denken. Und wenn das, mein Handeln. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre es nicht wert, über den Glauben zu sprechen. Das Wort Glaube, ja, indogermanisch, ich bin kein Etymologe, habe das nachgelesen, Leub bedeutet begehren, liebhaben, für lieb erklären, gutheißen, loben. Wir kennen Englisch to believe. Ich denke auch love gehört dazu, denn Ljubov, die Liebe im Russischen, war dann wieder mit aufgeführt. Angenehm, erfreulich, wir kennen es ist mir lieb. Das hängt alles aus dem deutschen Wort mit Glauben zusammen, bezeichnet eine Grundhaltung des Vertrauens, des Zutrauens, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Der deutsche Ausdruck Glaube dient ja als Übersetzung für ein griechisches oder ein hebräisches Wort. Das griechische Substantiv heißt Pistis und bedeutet auch Treue und Vertrauen. Das Verb treu sein, jemandem vertrauen. Ursprünglich gemeint war also, ich verlasse mich auf, ich binde meine Existenz an den Lottoschein oder doch nicht. Ich bin treu. Wir kennen Gelöbnis, Verlöbnis. Im Hebräischen hängt es zusammen mit einem Wort, was wir heute schon alle gesagt haben, Amen. Und die Wurzel Aman, sich an etwas festmachen. Und in einer Stammesmodifikation wird das also mit Glauben übersetzt. Es gibt dann noch weitere Übersetzungen und bedeutet dort auch fest, unerschütterlich, dass ich jemanden fest sein lasse, mich an jemandem festmache. Also auch dort der Gedanke des Vertrauens. Biblischer Glauben ist also mehr, als dass ich einen Inhalt für wahr halte. Glaube umfasst mich als ganzen Menschen. Und er bezieht sich zuerst und zunächst auf den Gegenüber. Auf den nämlich, dem ich etwas glaube oder an den ich glaube. Glauben sehe ich so als Einstellung von Person zu Person. Und das ist damit weit mehr, als dass ich irgendwas für wahr halte oder nicht. Es ist ein persönliches Geschehen zwischen mir und meinem Herrn im biblischen Sinne. In der Bibel heißt das dann, dass ich Gott glaube, dass ich Gott vertraue, dass meine Beziehung stimmt, und das ist viel mehr als ich glaube das. In zweiter Linie wäre dann auch, ich glaube dies und das. Ich sagte, Glaube ist die Beziehungsfrage meiner Beziehung zu Gott, ob ich ihm was zutraue. Wem traue ich was zu? Manche Leute trauen dem Lottoschein was zu. August Horsch hat seinen Autos was zugetraut, seinen Ingenieurfähigkeiten, und Soros hat wieder anderen, wahrscheinlich seinem Scharfsinn oder seinem Durchblick in Finanzdingen, dem er etwas zutraut. Eine Beziehungsfrage meiner Beziehung zu Gott, aber auch meiner Beziehung zu den Menschen, die mich umgeben. Zu meinem Partner, zu meinen Kindern, Eltern, Kollegen. Glaube ist eine Verwirklichung von Dingen, die man hofft. Ja, wir werden da noch drauf kommen, wenn ich jetzt glaube, dass an die Gnade Gottes und an die Liebe Gottes, dann erleben sie ja manchmal, dass dann so eine Angst aufkommt vor der Beliebigkeit, wenn jemand glaubt daran, dass Gott gnädig ist. Oder zumindest wird das manchmal formuliert, dass ja, aber man kann doch nicht bloß und du musst doch auch und so. Aber mein Eindruck ist, wenn wir von dieser Beziehung, von diesem sich bewusst verlassen auf, wenn wir davon ausgehen, wenn wir das als Glaube verstehen, dann brauchen wir eigentlich vor Maßlosigkeit, vor Beliebigkeit keine Angst zu haben. Der Glaube ist ein Verwirklichen von Dingen, die man hofft. Was heißt verwirklichen? Ich habe was gefunden, wie Watchman Nee es beschreibt. Er sagt, ja, ich sehe eine Farbe, habe einen Farbeindruck und wenn ich die Augen zumache, ist die Farbe weg, gelb, sehe ich es nicht mehr. Und in meinem Stelle ist sie aber in mir, ist sie noch da. Ja, ich habe es gesehen und mein Inneres lässt es weiter da sein. Und in meinem Bewusstsein ist sie Wirklichkeit. Und dann schreibt er, die Dinge, die man hofft, die Dinge Christi sind in noch höherem Maße als Musik und Farben ewig und darum wirklich. Und mir ist eine kostbare Fähigkeit verliehen, die diese Dinge verwirklichen kann. Das ist der Glaube. Der Glaube an den Sohn Gottes. Der Glaube bewirkt, dass die göttlichen Dinge in meiner Erfahrung Wirklichkeit werden. Indem er sich auf die Treue Gottes stützt, der Glaube verleiht er Dingen, die man nicht sehen kann und die ich vorerst nur hoffe, Gegenständlichkeit und Realität. Ich sehe Dinge nicht, aber im Glauben ist es schon da. Facetten des Glaubens, was ich hoffe, was wird für mich real. Ich habe mir einfach mal das Glaubensbekenntnis hervorgenommen und dann so ein paar Gedanken. Wie lebe ich Glauben? Wie wird es praktisch für mich? Was folgt daraus? Ja, es geht los. Ich glaube an Gott, den Vater. Ja, vertraue ich darauf? Richte ich mein Leben daraus aus, dass mein Gott mich liebt und es gut mit mir meint? Immer, in jedem Augenblick. Den Allmächtigen. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Wie viel traue ich denn Gott zu? Nur so viel, wie meine Mittel reichen? Oder traue ich ihm etwas zu, wenn meine Mittel zu Ende sind? Würde ich mich auf einen Weg begeben, wo ich weiß, dass meine Mittel zu Ende gehen und ich gebe mich in die Hand des Allmächtigen? Das ist interessant, also ich beobachte das auf der Arbeit, dass mancher Chef dazu nicht bereit ist, ja, weil er den Allmächtigen nicht kennt. Und ja, wir kennen Christen, die sich von Anfang an darauf eingelassen haben. Den Allmächtigen des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Das ganze Universum, Gott kennt es am besten. Und an Christus, seinen eingeborenen Sohn. In Jesus Christus darf ich Gott begegnen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Gott macht sich selbst zu nichts, um uns zu retten. Ja, weiß ich. Glaube ich daran? So wie dieser Lottoscheinmensch an sein Lottogewinn glaubt, hat es Auswirkungen auf meinem Leben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, der Herr ist Sieger. Glaube ich, dass der Herr Sieger ist? Jetzt schon, er hat den Tod besiegt. Wenn es mir schlecht geht, Christus hat den Tod besiegt. Das ist ein Punkt, da kann ich mich festhalten. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Ja, dort sitzt mein Retter, ich habe einen Fürsprecher dort, beim allmächtigen Gott. Ja, was hat es? Wie gegenwärtig ist mir das? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir sind bestürzt über fehlende Gerechtigkeit, über Dinge, Korruption, Verbrechen, organisiertes Verbrechen, wenn wir das in der Zeitung lesen, was alles so gibt, oder in den Nachrichten oder im Internet. Jesus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es gibt eine Gerechtigkeit. Glauben wir daran, es gibt eine Gerechtigkeit. Wir brauchen nicht verzweifeln. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich darf mit Gottes Wirken rechnen. Wenn alles Wirken vergeblich ist oder auch noch nicht, ich darf mit Gottes Wirken rechnen. Ich glaube an die Heilige Christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. In Jesus löscht Gott dir deine Sünden aus. Wirklich, die sind weg. Und wenn irgendjemand dir einreden will, ja, ist doch noch ein bisschen, und ja, wie kann das sein? Wir dürfen an die Vergebung der Sünden glauben, dass Gott Sünde vergibt. Sie ist ausgelöscht. Auferstehung der Toten. Ja, wir haben als Jugendliche bei Theo Lehmann in Lied gesungen, sie schlagen auf uns ein und schießen uns ab und so. Und dann kommt der Refrain, doch wir stehen wieder auf. Sie können alles mit mir, mit dir tun, doch wir stehen wieder auf. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Das kann niemand nehmen, diese Auferstehung, wo der Herr vorangegangen ist und wir dran glauben dürfen. Und ich meine, dass viele, die für den Herrn ihr Leben lassen mussten, in diesem Glauben aus dieser Welt geschieden sind und dass das ihr Trost und ihr Halt war. Sie können alles mit uns tun, doch wir stehen wieder auf. Und das ewige Leben. Dort wird Gott jede Träne abwischen, lesen wir. Das wird ein Fest sein, viel größer und schöner noch als das Pfingstfest. Es fällt heute nichts ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die uns bei Gott erwartet. Der Glaube aber ist die Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, Glaube macht aus Gottes Plänen Wirklichkeit. Glaube macht Gottes Plänen zur Wirklichkeit. Die unsichtbare Welt wird in meinem Leben Realität. Nicht aus meinen Taten folgt der Glaube. Ja, das ist noch ein Missverständnis. Ja. Nicht aus meinen Taten folgt der Glaube. Also wenn ich jetzt das alles mache und beherzige, was ich gerade gesagt habe, dann bin ich dadurch nicht gläubig, sondern ich möchte dem Ruf des Herrn folgen. Das ist der erste Schritt, wenn er ruft, ja, vertraue mir, Klaus, vertraue mir. Und dann möchte ich ihm einfach was zutrauen und der Glaube wird mein Leben verändern, zwangsläufig. Vielleicht werde ich dann, ja, ich habe mir dieses Beispiel mit den Lottoscheinen, ne, mein Geld nicht mehr in Lottoschein investieren, sondern ich habe etwas viel Besseres, wo ich meine Möglichkeiten, mein Vermögen hin investiere, weil ich weiß, ja, ich möchte investieren in diesen Schatz, den Motten und Rost nicht zerfressen und kein Dieb holen kann. Glaube ich Gott, dass er es bei allem, was mir begegnet, gut mit mir meint und mir hilft. Glaube ich Gott, dass er bei allem, was mir begegnet, es gut mit mir meint und mir hilft. Wo suchen wir unsere Hilfe? Gott hat ja den Israeliten im Alten Testament vorgeworfen, dass sie ihre Hilfe gesucht haben bei Baal und bei den Syrern und bei den Ägyptern und sogar bei den Babyloniern. Und ja, richtig wäre gewesen, dass sie ihre Hilfe bei Gott suchen. Wo suche ich meine Hilfe? Glaube ich Gott, dass es für einen Menschen, für mich das Beste ist, seinem Wort zu folgen, mich an das zu halten, was wir in der Bibel lesen, dass es nichts Besseres gibt? Glaube ich Gott, dass er meine Schuld vergeben hat, wenn ich sie ihm bekannt habe, oder zerfleische ich mich? Glaube ich Gott, dass er Dinge im Plan hat, die meine Vorstellungskraft vielleicht übersteigen? Dass er mir einen Auftrag geben könnte, für den meine eigenen Mittel nicht reichen, mein Potenzial nicht reicht? Glaube ich Gott, dass er Wunden und Beziehungen auch heilen kann? Es gibt Verzweiflung auf der Welt, was Beziehungen betrifft, wenn sich Menschen verstritten haben, wenn mein Kontakt zu jemand abgebrochen ist und jedes Wort neue Wunden aufreißt, würde ich Gott glauben, dass er Möglichkeiten hat, sowas heil werden zu lassen? Wäre ich bereit, dort mitzutun? Traue ich Gott zu, dass er auch andere befähigen könnte zu Aufgaben, die ich ganz gerne selbst auch gemacht habe, immer und ganz gut kann? Also ich hatte so den Gedanken, wenn ich alles selbst mache, ist das Unglaube, dass Gott diese Aufgabe auch jemand anders dazu befähigen könnte. Traue ich Gott das zu oder traue ich nur mir zu, dass ich das am besten bringe? Das wird vielleicht ganz anders, als wie ich das bisher gemacht habe. Aber ja, ich kann auch an dieser Stelle Gott was zutrauen. Traue ich Gott zu, dass er einen Plan hat mit Menschen, denen ich überhaupt nichts zutraue, die mich enttäuscht haben, die, ja, von denen ich nichts Gutes erwarte? Traue ich Gott zu, dass er auch mit denen einen guten Plan hat? Ja, in der Bibel gibt es Zöllner, Pharisäer, heute vielleicht Chefs, Kollegen, Auszubildende auf der Arbeit, wo wir das Potenzial nicht sehen. Aber ja, ich muss so dran denken, als der Herr an dieser Zollbude vorbeiging und da saß der Matthäus und er hat gesehen, ja, dieser Mensch soll gerettet werden. Trauen wir Gott zu, dass er Menschen rettet? Wirklich so von Herzen? Wie sieht Glaube aus? Ich habe noch ein Beispiel vom Abraham. Wir sind ja hier im Hebräer 11, kommen noch ganz viele Beispiele. Wenn wir die einzeln besprechen würden, würden wir auch nicht fertig werden. Ich lese noch mal aus 1. Mose 15. Da steht, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und jetzt kommt's. Und er glaubte dem Herrn, also Abraham glaubte dem Herrn, hat ihm vertraut, zugetraut, dass es so werden kann. Und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das ist ein Satz, der hat mich dann schon nachdenken lassen. Abraham ist ja vor Gott ein Sünder und verdient Strafe. Und wenn wir ein Kapitel weiterlesen, im Kapitel 16, dort oder dann im nächsten Abschnitt, dort lesen wir, wie Abrahams Glaube schon wieder zu Ende war und wie er dann überlegt hat mit seiner Frau zusammen, wie sie eigene Gedanken dort anwenden, um Gottes Verheißung zur Umsetzung zu bringen. Und dieser Weg war nicht gut. Aber der Herr spricht ihn gerecht, weil Abraham ihm vertraute. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham war ein Sünder und der Herr rechnete dem Glauben ihm als Gerechtigkeit an. Dieses Vertrauen. Und wir dürfen dem Herrn auch vertrauen. Da hat sich nichts dran geändert. Und das war damals mit dem Abraham schon so, obwohl, wir wissen es, der Herr erst 1800 Jahre später vielleicht für die Schuld am Kreuz bezahlt hat. Für Gott war es damals schon Realität. Sonst könnte man diesen Satz nicht so schreiben. Was also ist der Glaube? Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden, hat auch jemand übersetzt. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Ja, für mich persönlich ist es unvorstellbar, wie denn alles so von selbst geworden sein könnte. Und man findet immer neue, erstaunliche Dinge raus über die Welt, die uns umgibt. Und die Leute sind sich immer noch sicher, dass alles von selber entstanden ist. Aber ich muss akzeptieren, es ist ein Glaube auch auf meiner Seite. Durch den Glauben, weil ich Gott vertraue, verstehe ich das, dass das nicht von selber entsteht. Durch Glauben, weil er mit Gott, weil er Gott vertraute, weil er Gott was zutraute. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch den Glauben erhielt er Zeugnis, gerecht zu sein. Wieder haben wir das. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diese Gaben, durch diesen Glauben, redet er noch, obgleich er gestorben ist. Ja, ganz viele kommen dann noch. Ich muss in dem Zusammenhang an den Römer 1 denken. Wir kennen das sicher, ich möchte es noch mal kurz lesen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, Vers 16 und 17. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie erleben wir das heute? Ich erlebe, dass ich so viele Möglichkeiten habe, dass ich Geld habe, dass ich Wissen habe, ein passendes Umfeld, dass ich viel mehr auf mich selbst vertrauen möchte als auf Gott. Dass ich weiß, welche Dinge ich machen kann, wo ich vielleicht ja, was dazugeben kann und dann wird es vielleicht so, wo ich Dinge durchblicke und das lenken kann. So gerät mein Glaube in Gefahr, weil ich gar keine Möglichkeit dafür finde, zu glauben, auf Gott zu vertrauen. Und es ist tatsächlich so, ich habe begonnen zu beten und bin etwas ängstlich, wenn ich sage, Herr, lehre mich doch, was Glauben heißt. Weil, ja, aber bitte schrittweise, nicht gleich so viel. Ich weiß nicht, ob er versteht, was ich meine, ob ich mich gut ausgedrückt habe. Ne? Lehre mich, was Glauben heißt. Und wenn ich so bete, habe ich Angst davor, dass Gott mir vielleicht meine Basis, auf dem ich so gut stehe, vielleicht wegnehmen könnte. Das ist noch nicht so passiert, dass ich ins Schwanken gekommen wäre, zumindest in dieser kurzen Zeit. Aber ich möchte dabei bleiben. Und gehört natürlich dazu, dass ich ihm dann auch etwas zutraue. Da war der Mensch, der einen kranken Sohn hatte. Das wollen wir vielleicht nochmal lesen in Markus 9. Markus 9, da. Fragte ein Vater, kam zum Herrn und sagte zu seinem, in Bezug auf seinen Sohn, der dort immer ins Feuer und ins Wasser geworfen wurde, und der Geist wollte ihn umbringen, dieser böse Geist, und dann sagt er zum Herrn: Wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Herr half dann und schickte den Geist fort. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch das akzeptiert der Herr. Ja, manche Leute waren ja ganz stark. Jim Elliot, ja, der ging dort zu den Indianern, die alle umbrachten, und begab sich in Todesgefahr. Und er hat dort neu formuliert einen Satz, der schon ein bisschen älter war. Ihr kennt ihn sicher: Der ist kein Dummkopf, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der Glaube an das, an die Herrlichkeit, an die Ewigkeit, das große Fest beim Herrn. Ich dachte noch an Corrie ten Boom, die im elterlichen Uhrmachergeschäft arbeitete, die erste Frau der Niederlande war, die diplomierte oder die Uhrmacherausbildung abgeschlossen hatte. Und dann 1940 erreichte der Krieg die Niederlande und die Juden wurden verfolgt. Sie hatten in ihrer Familie dort schon Kontakt gehabt zum jüdischen Volk, zu Juden, die sie sehr schätzten auch. Und dann, ja, wie wirkte ihr Glaube? Sie glaubte nicht daran, dass das gut war, was die Nazis dort taten. Im Vertrauen auf ihren Gott, im Glauben an ihren Gott, versteckten und versorgten sie die Juden in ihrem Haus über 1,5 Jahre. Es wurde schwieriger, und im Glauben hat sie Nahrungsmittel beschafft für diese Familie, die viel größer war, als das Amt wusste. Schließlich wurden sie in eine Falle gelockt von einem Kollaborateur, einem Holländer, der mit den Nazis zusammenarbeitete. Und sie wurde denunziert, verhaftet. Interessant war, die versteckten Juden wurden nicht gefunden. Nur die Familie wurde verhaftet. Und mit ihrer Schwester kam sie dann ins KZ Ravensbrück. Am Dezember 1944 wurde sie freigelassen. Nachhinein stellte sich heraus, es war ein Versehen gewesen. Oder ein Punkt in Gottes Plan. Corrie sagt dazu: Gott hat keine Probleme, nur Pläne. Und ja, nach dem Krieg, was macht sie? Sie geht aus Deutschland nach Holland zurück und eröffnet ein Rehabilitationszentrum für Kollaborateure, die keine Arbeit hatten. Sie reist durch die Land, auch durch Deutschland, und erzählt vom Evangelium und von Vergebung. Und sie erzählt in einem Buch, also ich habe es nur nachgelesen, ich habe das Buch nicht selber, von einer Begegnung auf so einer Vortragsreise 1947, begegnet sie einem Lageraufseher aus Ravensbrück, der durch seine Brutalität aufgefallen war. Und also der war noch grausamer als die anderen. Und wie sie den sieht dort, zögert sie, ihm zu verzeihen. Aber sie traut Gott zu, dass Vergebung möglich ist. Und so betet sie drum, dass sie die Kraft bekommt. Und sie schreibt: Für einen langen Moment hielten wir einander an den Händen, der ehemalige Wächter und der ehemalige Häftling. Niemals habe ich die Liebe Gottes so intensiv erlebt wie damals. Auch das ist für mich ein Ausdruck des Glaubens. Der Glaube sieht die Versöhnung, auch wenn sie noch nicht da ist. Im gleichen Abschnitt schreibt sie auch über ihre Nachkriegserfahrungen mit anderen Opfern und dass diejenigen, die vergeben konnten, dann auch am besten in der Lage waren, ihr Leben wieder aufzubauen. Sie hat allerlei noch geschrieben über Glaube. Das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Zum Beispiel: Glauben heißt abhängig sein von der Treue Gottes. Glauben wird stark im Dunkel der Anfechtung. Die Fotos werden ja auch in der Dunkelkammer entwickelt. Eine Frau, eine Schwester, als letztes Beispiel noch ein Mann. Dietrich Bonhoeffer, wir werden vielleicht seine Theologie nicht bis ins letzte Detail teilen, wuchs in einer großbürgerlichen Familie auf. Dann ging es also noch besser als mir. Die Mutter war Lehrerin, unterrichtete die 8 Kinder in den ersten Jahren zu Hause und sorgte für eine christliche Erziehung. Der Vater war Direktor in der Klinik für psychische und Nervenkrankheiten der Charité in Berlin. Dietrich promovierte mit 21 Jahren summa cum laude. Ich glaube, der hat nicht so viel abgeschrieben wie spätere Leute, die diesen Titel auch erhielten, hatte Auslandsaufenthalte in Rom und New York und mit 24 Jahren habilitierte er. Beste Basis für eine gute Laufbahn, gutes Haus, reiche Eltern, gute Bildung kann sich sehen lassen. Aber in Bezug auf die nationalsozialistische Judenverfolgung sagte er schon 32 in einer Predigt: Ja, die Kirche ließ es geschehen damals weithin. Dann sagt er: Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn auch für unsere Kirche wieder Zeiten kommen werden, wo Märtyrerblut gefordert werden wird. Ob er geahnt hat, dass auch sein Blut dazugehört. Man sagt oder hat geschrieben, dann am 30. Januar 1933 in der Familie stand fest, das bedeutet Krieg, als die Nazis an die Macht kamen. Und trotzdem, es war ja sehr gewalttätig die Zeit und die Schlägertrupps zogen durch die Straßen, auch damals schon. Und er kann einen Radiovortrag halten über die Wandlungen des Führerbegriffs und sagt dort im Radio nach dem 30.01., der echte Führer muss die Geführten von der Autorität seiner Person weg zur Anerkennung der echten Autorität der Ordnungen und des Amtes führen. Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes. An der Stelle wurde das Mikrofon abgeschalten. Ja, meine auch so eine Ansprache, Ausdruck des Glaubens. Und er glaubt, es gibt keinen Weg Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Friede muss gewagt werden, ist immer ein großes Wagnis, lässt sich nie und nimmer sichern. Frieden ist das Gegenteil von Sicherung, schreibt er. Sicherheit suchen heißt sich selber schützen wollen. Friede heißt sich gänzlich ausliefern. Dem Gebot Gottes keine Sicherung zu wollen, sondern in Glaube und Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschichte der Völker in die Hand legen und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen. Kämpfe werden nicht mit Waffen gewonnen, sondern mit Gott. Sie werden auch dort noch gewonnen, wo der Weg ans Kreuz führt. Ja, er hält es dann nicht mehr aus. Man hat seine Jugendtreff geschlossen in Berlin und er sieht sich unverstanden bei seinen Kollegen und er geht nach, nimmt eine Pfarrstelle an in London, wo er diesem braunen Umtrieben entkommen möchte. Und aber 1935 lässt er sich nach Deutschland zurückrufen und wird Leiter eines illegalen Predigerseminars. Ein geheimes Predigerseminar, was nicht außerhalb dieser Staatsmacht ablief, was die nicht wissen durften. Und ab 1937 waren die dann wirklich im Untergrund abgetaucht. Das ging dann bis 1940 noch gut, dann war endgültig Schluss. Und er nutzte die Gelegenheit, er glaubte nicht, dass die Nazis dort die Macht behalten sollten. Er glaubte, Jesus ist Sieger und dafür wollte er arbeiten. Er nutzt dann seine Kontakte, um weltweit für die anderen Deutschen zu werben. Ja, also weltweit bei den Alliierten war offensichtlich der Eindruck, Deutschland alles Nazis, ja, wie man vielleicht sagt, ja, arabische Muslime, alles Verbrecher oder so. Manche behaupten, ne, so war damals Deutsche alles Nazis und diese schlimmen und bösen. Und er versuchte zu werben, dass es also auch andere Deutsche gibt und dass man mit denen zusammenarbeiten könnte, um diesen schlimmen Hitler zu beseitigen. Er selbst war also nicht an Attentatsvorbereitungen beteiligt, sondern er war so ein Verbindungsmann und suchte zu werben. Er suchte auch zu werben bei der internationalen Kirche, dass man dort verstand, dass es außer den offiziellen deutschen Christen dort auch andere Christen gibt in Deutschland, die dem wahren Führer, dem Heiland vertrauen und nicht dem Führer, der sich dort das angemaßt hatte. Er war nicht so richtig oder nicht oberflächlich erfolgreich. Weiß nicht, ob sich vielleicht mancher daran erinnert hat, als der Krieg dann aus war, an sein Werben. Ich könnte es mir vorstellen. Bonhoeffers amerikanischen Freunde hätten ihn gern aufgenommen, aber hat es abgesagt, hat gesagt, mein Platz ist in Deutschland. Und dort wurde er verhaftet und schließlich auf Hitlers Befehl erhängt. Das hängt dann ganz stark auch mit seinen Freunden zusammen, bei denen man seinen Namen gefunden hat. Und er schreibt, ich glaube, dass mir nichts Sinnloses widerfährt und dass es für uns alle gut so ist, wenn es auch meinen Wünschen zuwiderläuft. Ich sehe in meinem gegenwärtigen Dasein eine Aufgabe und hoffe nur, dass ich sie erfülle. Von dem großen Ziel her gesehen sind alle Entbehrungen und versagten Wünsche geringfügig. Ja, wenn wir nächstes Kapitel weiterlesen, Hebräer 12, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns ständig umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ich möchte abschließen, gibt noch so viel mehr zu sagen, er hat einen Brief geschrieben, am 19. Dezember an seine Verlobte, auf die er nun auch verzichten musste, mit der er nicht zusammen sein konnte, immerhin haben sie sich geschrieben. Und er schrieb, fügte Bonhoeffer ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen, als Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister an. Und die erste und die letzte Strophe, wir kennen das, von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben, mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Glaube, Vertrauen auf Gott und es beeinflusst mein Handeln, es prägt mein Handeln, es ist Grundlage meines Handelns und ich darf mich bei Gott wunderbar geborgen wissen in allem, was kommen mag.